Liebe Gemeinde, als Fußballfan bin ich froh, dass die Schweizer Nazis es geschafft hat, sich gestern zu qualifizieren für die EM im nächsten Sommer. Und ich mag mich sehr gut zurückerinnern an die Fußballweltmeisterschaft 2018. Das ist ein bisschen länger her, ich weiss. Und zwar wegen Folgendem. Damals haben sich die Isländer zum ersten Mal qualifiziert für eine Endrunde der Fußball-WM. Also Island ist nicht so bekannt als riesige Fußballnation. Und die haben ganz coole Stimmung gebracht in Stadien. Fasziniert haben mich die Namen der Spieler. Olafur Adolfsson, Baldur Adalsteinsson, Arni Arason, Johannes Atlasson und so weiter. Alle enden auf Son. Die Entstehung der Nachnamen in Island, und darum haben wir vorher die Einteilung gemacht nach unseren Nachnamen. Die Entstehung der Nachnamen in Island passiert komplett anders als bei uns. Die Kinder übernehmen nicht den Nachnamen der Eltern, sondern sie nehmen den Vornamen vom Vater und hängen dann bei den Buben Son an und bei den Mädchen Dottir. Andere nordische Länder machen es ähnlich. Die Endungen Son und Dottir heißen natürlich Sohn und Tochter. Ein Beispiel. Ein Mann namens Jon Einarsson, hat einen Sohn mit Namen Olafur. Können Sie sich noch merken? Jon Einarsson, Sohn namens Olafur. Olafur, sein Nachname, ist nicht Einarsson, sondern er heisst Jonsson, was wörtlich heisst Jons Sohn. Also er heisst Olafur Jonsson und nicht Einarsson. Genauso funktioniert es bei den Töchtern. Im Jon Einarsson, seine Tochter Sigridur, heisst mit Nachname nicht Einarsson, sondern Jonsdottir. Wörtlich also Jons Tochter. Das heisst, das isländische Namenssystem tut grosse Wert auf legen, von wem ein Kind abstammt. Beziehung, das Verhältnis ist wichtig. Auf das legt es ganz grossen Wert. Nach isländischem System müsste ich heißen Dominik Hans Peterson. Und nicht Baumann. Wie würde der heißen? Frauen dotier, hä? Männer, Vorname, Son. Ein paar mal lachen, ich höre es schon. Bei uns geht es anders. Wenn man nachforscht, wie unsere Nachnamen, also unsere Familiennamen entstanden sind, dann fällt etwas auf, und zwar meistens bezeichnet unser Name einen Beruf, das Häufigste, und nicht die familiäre Herkunft. Also mein Nachname Baumann, meine Vorfahren sind irgendwann mal halt Baumänner oder Architekten gewesen. Leute, die etwas gebaut haben. Bei Müller, Weber, Schmied ist es auch klar, das sind ja Berufsbezeichnungen. Huber und Hofer auch, das sind Bauern gewesen, weil früher hat man das Ackerland Hufe genannt gehabt. Etwas seltener sind Namen, die eine Herkunft bedient bezeichnen. Basler oder Zürcher oder so, gibt es ja auch. Oder eine Eigenschaft. Lang, braun mit Nachnamen. Aber sehr häufig ist ein Beruf. Das heisst, in unserer Kultur sind Tätigkeiten wichtiger geworden als familiäre Verbundenheit. Weil es hätte auch anders kommen können. Man hat sich entschieden, in unserer Kultur, den Nachnamen leiten wir hauptsächlich vom Beruf ab. Oder von einem Ort. Von einer Eigenschaft. Aber nicht von einer Beziehungsangabe. Und das lässt tief blicken. In anderen Kulturen ist es auch etwa so, wie im Isländischen, zum Beispiel in der biblisch-jüdischen Kultur, ist es auch so. Der Simon Petrus zum Beispiel wird von Jesus nicht Simon der Fischer genannt. Das wäre jetzt unsere Logik. Berufsbezeichnung, oder? Sondern Simon Bariona, das heißt Simon, Sohn des Johannes. Wichtig dort. Also wir stehen in der Gefahr, unsere Identität von der Bedeutung von unserer Arbeit, Position oder Leistung abzuleiten, anstatt von einer Beziehung, wo wir dein Leben, oder auch anders gesagt, was du kannst, was du bist, wird bei uns wichtiger als wer du eigentlich bist, was dir geschenkt ist, woher du kommst. Das gibt es bei uns auch. Ist bei uns auch wichtig, woher du kommst. Aber die Betonung ist bei uns so auf Eigenschaften, Tätigkeiten übergerutscht. Wenn euch, ich kann es gerade selber testen, wenn euch jemand fragt, wer bist du? Denen würden wahrscheinlich die meisten mal ihren Namen nennen. Ich bin der und der oder die und die. Ich wohne dort und dort. Ich bin so und so alt und das ist mein Beruf. Das wäre das Gängigste, das, was wir am meisten gewöhnt sind. Die Bibel würde es anders sagen. Die Bibel würde sagen, wer bist du? Als allererstes bist du ein Ebenbild von Gott. Das ist die erste Aussage in der Bibel über Menschen. Du bist ein Ebenbild von Gott. So steht es im Schöpfungsbericht. Und Ebenbild heisst, du bist ein Wesen, das zu Gott gehört. Du stehst in einer Beziehung zu ihm. Das ist das Allererste. Du gehörst zu Gott und du bist in einer Beziehung zu ihm. Das bist du. Nachher kommt schon, was du noch machst, was du gern hast und so, aber zuerst, du gehörst zu ihm. Erste Aussage. Und im Psalm 36,10 gibt es eine wunderschöne Beschreibung, was es bedeutet, eben so mit Gott verbunden zu sein. Und das ist der Taufspruch, den ich der Aria heute Morgen gegeben habe. Du Gott selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Also der Gott gehören ist nicht so abstrakt irgendwie, sondern da geht es um Leben und Quelle von Liebe. Das ist gemeint mit Ebenbild. Und da wir uns heute Morgen getauft haben, die Kleine, haben jetzt im Ausdruck gegeben, sie soll zu Gott gehören und sie soll das erleben, das Leben und die Sonne von Liebe, die zu ihr kommt. Und zu uns selbstverständlich auch. Machen wir Gump führen. In 5 Wochen ist schon Weihnachten. Sind euch dem bewusst? Das geht schnell. Die Geburt von Jesus Christus. Wer ist der Jesus gesehen? Und für 2 Evangelienschreiber ist sonnenklar, wenn Jesus jetzt vorgestellt wird im Evangelium, müssen wir zuerst klären, woher der kommt. Oder? Völlig klar. Herkunft, Beziehung. Also Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium, die am Anfang ganz selbstverständlich den Stammbaum von Jesus anschreiben. Lukas schreibt, Jesus ist der Sohn gesehen vom Eli, Eli der Sohn von Mattat und so weiter. Und der Stammbaum geht über König David, über Jakob, genannt Israel, über Abraham bis zu Gott. Damit drücken beide dort aus, der Jesus, der ist ganz eng mit Gott verbunden und der ist verbunden mit allen Menschen vor ihm, die auch zu Gott gehören. Und in ihrer Segenslinie inne sind Menschen, die zu Gott gehören. Zu denen gehört Jesus auch. Zu euch, zu den Vorfahren und zu Gott. Also ich kläre ganz am Anfang mal die Zugehörigkeit. Und erst dann geht es los, mit der Geburtsgeschichte, mit Wunder und mit anderem. Typisch das Denken von damals. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht also viel mehr unser Sein, wer du bist, was dir geschenkt ist von Geburt her. Und das ist vor allem die Verbundensein, die Verbundenheit mit Gott und viel weniger, was du alles hast, was du alles kannst leisten. Das ist auch okay, aber die Reihenfolge ist entscheidend. Die Initiative zu dieser Verbindung, zu dem Dazugehören, geht nach christlichem Glauben von Gott aus. Darum hat sich auch die Kindertaufe am meisten verbreitet gekommen, die zuerst dem Kind Gottes Liebe zusprechen, bevor es etwas geleistet hat. Man darf sich auch als Erwachsener taufen, selbstverständlich. Aber der Gedanke ist da drinnen, zuerst einmal die Zugehörigkeit und dann darf ganz viel entstehen. Von unserer Seite her braucht es nur so ein inneres Jo, dass Gott für mich eben die Quelle darf sein. Quelle vom Leben, Quelle von der Liebe. Es ist so eine tiefe Entscheidung, wo man sagt, doch, das ist etwas, was ich möchte. Und wenn man sagt, das möchte ich möchte dazugehören, ich möchte bei dieser Quelle andockt sein, dann fängt eine Geschichte an. Ein gemeinsames Unterwegssein. Wo es auch eine Unterstützung braucht, dass wir einander helfen, wo geht das durch, was bedeutet das, Ermutigung, Hoffnung. Aber ganz am Anfang steht die Entscheidung, wo man sagt, ich möchte an dieser Quelle andockt sein, ich möchte dort dazugehören. Und da passiert etwas, eine Veränderung. Würde er von euch sagen, liebe Gemeinde, dass ihr mit Gott verbunden sind, so intuitiv, und verbunden sind mit den Menschen, die auch zu Gott gehören? Die meisten nicken jetzt, gell? Die Verbundenheit ist eine hart umkämpfte Sache. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Die Bibel erzählt, dass die ersten Menschen lieber selber haben wollen sagen, was im Leben durchgeht. Gott soll nicht zu viel reinreden. Das ist die Aussage von dieser berühmten Geschichte im Paradies, von dieser verbotenen Frucht, die sie essen, im Sündenfall. Dort geht es eigentlich darum, dass Menschen sagen, verbunden mit Gott, ja, wir müssen lieber selber sagen, was richtig ist und falsch. Das brauchen wir nicht so. Da ist so ein Bruch reingekommen. Es war auch ein Bruch gesehen mit der Quelle von Leben und Liebe. Weil etwas vom Nächsten, was passiert ist, mit einem Menschen ist, dass sich gegenseitig umgebracht haben. Kein erschlotter Abel. So eine Frucht gesehen von, ich möchte nicht andockt sein, bei Liebe, bei Leben. Dann ist etwas Dunkles reingekommen. Die Möglichkeit zu Bösem, das kennen wahrscheinlich alle von uns. Man muss sie nicht ausleben, aber wir kennen das. Kennen dir auch so Gedanken, dass Gott und sein Wille mit Beben, das zu überliefern, so etwas Lästiges an mir sind? Ich möchte lieber selber sagen, was für mich richtig ist und cool. Ich kenne das einmal schon, ehrlich gesagt. Das ist immer so ein Kampf. Soll ich das ernst nehmen, mich orientieren und soll ich selber sagen, was cool ist? Es wäre doch viel schöner, man könnte nach eigenem Maßstab leben. Aber man vergisst auch dabei, dass bei Gott Leben zu finden ist. Wie ich es gesagt habe, Quelle vom Leben und von der Liebe. Es ist so ein innerer Kampf an mir. Und das andere, wie ist es eigentlich mit der Verbundenheit in unserer Familie unter Freundinnen und Freunden oder Glaubensgeschwistern? Mal ganz ehrlich, ist es nicht an einem riesigen Kampf, dass wir trotz unterschiedlicher Meinungen, dass wir noch zusammenbleiben. Mir kommt es schon ein recht Stück Arbeit vor. Es gibt eine Kraft von uns, und ich habe den Eindruck, die wird immer wieder stärker, die versucht, Menschen auseinanderzutreiben, zu polarisieren, weg voneinander. Die einen positionieren sich in dem Nahostkrieg auf der Seite von Israel, andere Seite Palästinenser. Da dienen sich Gräben auf, Emotionen. Braucht es die wirklich? Oder die Erfahrungen von der Covid-Krise, die wir hatten vor wenigen Jahren, wie viele Gräben sind damals durch Freundschaften, Familien durchgegangen, zwischen Impfgegner und Impfbefürworter, zwischen Massnahmenunterstützer und Massnahmengegner. Ich denke, es hat heute noch Spuren hinterlassen. Auch wenn Covid, es ist wieder um, aber nicht die Dramatik hat wie damals. Auch hier wieder, he? Nicht mehr zusammenreden, verletzt sein, anderer Meinung sein, auseinandertreiben. Oder wie stark haben sich in den letzten Jahren Gräben geöffnet gehabt zwischen politisch Linken, politisch Rechten, zwischen Veganer und Fleischliebhaber. Klimaaktivisten, Klimaleugner, zwischen den Religionen. Das sind nur so ein paar Beispiele. Und die Religionen und die Kirchen sind gar nicht so besser. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, wie viele Spaltungen es immer wieder gegeben hat. Wir sind nicht mehr einig in der Obigmalsfrage, in der Tauffrage, in der Frage über Endzeit und was auch immer. Die vielen Spaltungen. Ich glaube nicht, dass das braucht. Man kann anderer Meinung sein, aber muss man wegen dem Freundschaft auseinanderbrechen lassen oder Familie auseinanderbrechen lassen. Und noch etwas. Rissen solche Gräben nicht auch unser Inneres auseinander? Rauben sie nicht auch einmal so unseren inneren Frieden, wenn wir selber auch in den Meinungen hin und her gerissen sind, oder? Politisch. Das verstand ich nicht, wie positioniere ich mich jetzt und so. Oh, das ist auch ein innerer Kampf, ein innerer Unfrieden kann das geben. Ich weiss, es ist eine Herausforderung, aber es braucht Kräfte, die in die andere Richtung gehen. Die Kräfte, die sagen, okay, da bin ich anderer Meinung, aber wir gehören zusammen. Wir gehen zusammen ein Bier trinken oder essen. Tönt so harmlos und plump, aber es ist etwas so Wichtiges, gerade in der heutigen Zeit, wie wir auseinanderdriften. Der Apostel Paulus, mit dem möchte ich schließen, etwas ganz Schönes geschrieben gehabt, im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26 bis 28. Alle Menschen, die sagen, ich gehöre zu Gott, ich möchte dem gehören. Ich möchte angedockt sein an dieser Quelle von Leben und Liebe. Von denen schreibt er Folgendes. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, also zu ihm gehörend, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Und das Gewand ist Christus selber. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, denn ganz andere Ansichten über das Leben, zwischen Sklaven und freien Menschen oder zwischen Mann und Frau. All die Gräben spielen keine Rolle, wenn mit Christus verbunden ist, seid ihr. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das sind grosse Worte, gell? Dass Christus das Vereinigende hat, wie ein neuer Mensch anfängt. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung, dass wir einander Hoffnung geben können und Unterstützung. Dass wir in dem Sinn neue Menschen sind, die das Verbindende suchen, die sagen, Gott, ich bleibe an dir dran, auch wenn ich viel nicht verstand. Warum bist du so? Oder auch untereinander. Sonst kennen wir und driften wir auseinander und es wird kalt. Also, bewahren wir einen kühlen Kopf inmitten von all diesen Kräften, die auseinanderrissen, die polarisieren, weil die bewirken nichts Gutes. Und unterstützen wir einander in der Verbindung mit Gott. Denn dort finden wir Quellen vom Leben, vom Licht. Und das sieht man nicht immer. Aber es braucht Menschen, die mir helfen, das zu sehen und das zu leben. Und das sind Menschen, die Christus angezogen haben. So wünsche ich uns allen, dass wir so dürfen unterwegs sein, dass die Kraft unter uns stark ist, was Verbindende, das Zugehörige sucht und nicht das Trennende und die anderen Meinungen in den Vordergrund stellen. Gottes Segen sei mit uns und Christus soll die Kraft sein, die uns zusammen dort verbinden, so wie die kleine, schlafende Aria mit Gott verbunden ist und ganz, ganz ruhig und beruhigt darf schlafen bei Mami. Amen.